Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Werner Müller war Bundeswirtschaftsminister. Er war lange Jahrzehnte seines Lebens ein großer Unternehmenslenker, ein Herzstück der Industriekultur des Ruhrgebiets.
Armin Laschet war das, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und er würdigt hier Werner Müller, den früheren Bundeswirtschaftsminister. Müller ist vergangene Nacht gestorben und auch wir erinnern an ihn mit einem Nachruf. Und Opel nach dem Bochum, nach dem Opel aus. Was hat sich auf dem Areal 5 Jahre danach getan? Auch das ist ein Thema in Wirtschaft am Mittag. Mein Name ist Sina Fröndrich. Facebook weiß viel über die Nutzerinnen und Nutzer. Wo geht man gerne essen? Wann ist man im Urlaub? Schon jetzt mag das bedrohlich wirken. Wie wird das erst, wenn Facebook seine digitale Währung schafft mit dem Namen Libra? Finanzminister verschiedener Länder sind besorgt. Libra sorgt für Diskussion und wir wollen mitdiskutieren. Jetzt im Börsengespräch und für das schalten wir zu Jan Plate.
Ja, und es wird ja diese Woche das G7-Finanzministertreffen stattfinden, morgen und am Donnerstag. Und über die Nachrichtenagentur Reuters hieß es jetzt von dem deutschen Finanzminister Scholz unter anderem auch schon, er spricht sich gegen digitale Währungen von Privatfirmen aus. Die Finanzstabilität und der Verbraucherschutz müssen gesichert sein. Und wie Scholz noch meinte, der Euro bleibt das einzige gesetzliche Zahlungsmittel im Euroraum. Ja, und damit das Börsengespräch mit Sören Hettler von der DZ Bank. Er ist dort aus dem Research zu den Währungen und Devisen. Ja, könnte Libra von Facebook den Euro bedrohen? Schließlich soll ja Libra an einen Währungskorb unter anderem mit dem Euro gebunden sein.
Ja, die Bedrohung kommt erstmal nicht durch die Bindung, sondern durch die allgemeine Akzeptanz. Wenn man sich die Ziele anguckt, die sich Facebook und Libra gesetzt haben, mit Konten oder einem System, das auf Milliarden Konten ausgelegt ist, dann ist das der Weg hin zu einer möglichen Einheitswährung. Natürlich wäre das grundsätzlich auch für den Euro und dessen Akzeptanz weltweit gewissermaßen eine Bedrohung. Ja.
Es gibt massive Bedenken gegen Libra. Sind diese Sorgen berechtigt?
Angesichts der Dimension, um die es hier geht, Facebook hat mit allen Applikationen 2,7 Milliarden Nutzer, ist die Sorge, dass hier Risiken für die Finanzstabilität entstehen und eine Konkurrenzsituation zu Banken und auch Zentralbanken entsteht, sicher gerechtfertigt.
Bei den Kryptowährungen, Bitcoin oder anderen Kryptowährungen, da hat es bisher diese massive Kritik nicht gegeben. Warum jetzt beim Facebook Libra?
Das liegt zum einen an dem System. Also Libra ist an traditionelle Währungen über diesen Währungskorb gebunden. Da ist eine Verbindung vorhanden, die bei Bitcoin so nicht da ist. Und natürlich liegt es allein auch an der Größe, die wir sehen. Bitcoin ist weiterhin für Finanzmärkte vernachlässigbar und auch im Zahlungsverkehr spielt es eine sehr geringe Rolle. Bei den Dimensionen, die ich gerade genannt habe, kann sich das bei Libra zeitnah ändern.
Aber ist es zum Beispiel nicht wünschenswert, dass mit Libra über Facebook dann und Unternehmen, die dahinter stecken, Millionen von Menschen, die bisher keinen Zugang zu Banken haben, endlich die Möglichkeit bekommen, Geld schnell, unkompliziert und eben auch ganz günstig und billig hin und her zu schicken?
Ja, die Ziele, die Libra da ausgegeben hat, klingen im ersten Blick sehr gut, sehr positiv, soll quasi für die Menschheit was Positives bringen. Und natürlich muss es ein Ziel sein, für die Gesellschaft auch Menschen, die momentan keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen haben, diesen zu ermöglichen. Die Frage ist nur, ob dann der Facebook-Konzern, ein privates Konsortium, dann dafür verantwortlich sein soll oder ob die Staaten selber die Sorge dafür tragen sollten, dass dieser Zugang gewährleistet wird.
Wie sieht's aus mit Konkurrenz und anderen Möglichkeiten? Kann Europa da noch was entgegensetzen mit einer eigenen digitalen Währung?
Also noch ist Libra nicht ins Leben gerufen, das muss man an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen. Und viele andere private auch Kryptowährungen haben sich bislang nicht durchgesetzt, auch aus Europa, das ist auch ein wichtiger Punkt. Was sicherlich eine Konkurrenz wäre für eine große private Währung, digitale Währung, ist eine Zentralbank-Digitalwährung. Darüber wird viel diskutiert, viel geschrieben. Sollte man sowas etablieren können und wollen, das ist eine Frage des Wollens, wäre das eine Konkurrenz, wo auch Libra nicht allzu viel dagegen zu halten hat, weil eben die Zentralbank als sichere Institution dahinter steht und nicht dieses Konsortium.
Wie sehen Sie es? Wird der Facebook Libra wirklich kommen?
Also die Form, die wir jetzt gerade in diesem White Paper gelesen haben, ist noch sehr unkonkret. Darauf basierend jetzt schon zu sagen, ob es kommt und vor allem auch wie es kommt, ist sicherlich schwierig. Ich glaube, Facebook hat viel Aufwand betrieben und auch viel Publicity erzeugt, um diese Währung ins Leben zu rufen. Insofern komplett zurückgehen werden sie wohl nicht wollen. Es hängt an zwei großen Stellschrauben. Das eine ist, inwiefern schafft es Libra, die Regulierungsbehörden zu überzeugen und auch die Staaten zu überzeugen, dass es freigegeben wird. Facebook selber strebt ja die Lizenzen und die Regulierung, die Aufsicht an. Und die Frage ist, inwiefern die Bevölkerung dann auch diese Währung akzeptiert und sich das breit durchsetzt.
Dankeschön für diese Einschätzung und den Besuch. Sören Hettler von der DZ Bank. Dankeschön.
Und Herr Plate, wir schauen jetzt auf den Börsenhandel heute, den DAX. Da ist nicht so viel Bewegung.
Ja, es gibt jetzt ein kleines Plus von 0,2%. Der DAX bei 12.410 Punkten. Aber die Anleger warten so ein bisschen ab, wie sich die Berichtssaison der Unternehmen weiterentwickelt.
Ein US-Gericht hat eine Millionenstrafe in einem Glyphosat-Prozess für Bayer reduziert. Wie kommt das an?
Also das kommt erstmal gut an. Die Aktie von Bayer mit einem Plus von etwas mehr als 1%. Unter anderem könnte Bayer dadurch in einer besseren Verhandlungsposition bei Vergleichsverhandlungen mit anderen Klägern sein. Aber es gibt auch die mahnenden Stimmen, die sagen, also diese Erleichterung könnte auch schnell wieder verfliegen. Ohne Vergleiche bei den tausenden noch ausstehenden Glyphosatverfahren, da dürfte es für die Bayer-Aktie erstmal noch schwierig bleiben.
Weitere US-Banken haben Zahlen vorgelegt. Sorgt das für Bewegung?
Also die US-Bank JP Morgan hatte Zahlen vorgelegt. Der Gewinn je Aktie ist höher als gedacht, wobei das Papier im Vorbörsen Reaktionen zwischen Plus und Minus hin und her springt. Ansonsten die Aktien der Deutschen Bank, die können deutlich zulegen um etwas mehr als 2%. Dabei scheint aber auch zu helfen eine positive Einschätzung der Ratingagentur S&P zum bevorstehenden Umbau der Deutschen Bank.
Dann schauen wir noch auf Ryanair. Die Fluggesellschaft will im kommenden Sommer weniger Flugzeuge in Betrieb nehmen als geplant. Gibt es darauf Reaktionen?
Also eben wegen der aktuellen Probleme vom Flugzeugtyp Boeing 737 MAX. Da rechnet eben Ryanair mit einem langsameren Kapazitätswachstum im kommenden Sommer. Und schon jetzt ab diesem Winter will Ryanair bereits bei bestimmten Flughafenstützpunkten kürzen oder sie zum Teil auch ganz aufgeben. Also weniger Kapazitäten. Das Angebot wird verknappt. Das lässt Anleger auf bessere Gewinne hoffen. Und die Aktien von Ryanair mit einem Plus von fast 2% oder die Anteilsscheine der Lufthansa, die verbessern sich um 3%.
Dann schauen wir noch auf Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro geht ein bisschen zurück auf 1,1233 $. Dann die deutschen Staatsanleihen, die sind heute wieder etwas mehr gefragt. Deswegen die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen, die geht dementsprechend etwas zurück und damit natürlich auch wieder weiter ins Minus. Die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen bei minus 0,33%. Und der Goldpreis noch zum Abschluss, der steigt im Vergleich zu gestern Mittag um etwa $10 auf rund 1415 Dollar.
Jan Plate war das mit dem Börsenbericht. Spanien geht es wieder gut. Die Wirtschaftskrise gilt als überwunden und doch verdienen junge Beschäftigte heute viel weniger Geld als vor 10 Jahren. Es sind die Low-Cost-Beschäftigten. Das zeigt eine Studie der spanischen Zentralbank. Woran liegt das? Oliver Neuroth hat mit einem Betroffenen gesprochen.
Manel aus Barcelona beklagt sich nicht über seine Lage, doch so richtig zufrieden ist der 33-Jährige auch nicht. Der studierte Biologe arbeitet in einem Krankenhauslabor und verdient gut 1.000 Euro im Monat.
Somos trabajadores low cost.
Seine Generation sei die der Low-Cost-Beschäftigten, sagt er. Mit seinem Gehalt kommt Manel zwar über die Runden, doch große Sprünge sind nicht möglich. Eine gemeinsame Wohnung mit seiner Freundin zum Beispiel. Undenkbar.
¿Cómo pagas las facturas?
Wie sollen wir die Rechnungen bezahlen? Ich verdiene zwar mehr als sie, aber ich kann auch nicht alles übernehmen. Die Studie der spanischen Zentralbank kommt zu dem Ergebnis, dass selbst junge Akademiker finanziell schlechter gestellt sind als Gleichaltrige vor 10 Jahren, auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise in Spanien. Beispielsweise dauert es heutzutage deutlich länger, bis ein Akademiker das oft sehr niedrige Einstiegsgehalt verlässt und mehr verdient. Ein 30-jähriger, schlecht ausgebildeter Spanier verdient heute im Schnitt 1/5 weniger als ein Gleichaltriger vor 10 Jahren, nämlich knapp 10.000 Euro im Jahr. Eine Entwicklung, die der spanische Jugendrat kritisch sieht, der Dachverband aller Jugendorganisationen. Diego Vázquez vom Jugendrat beklagt vor allem, dass junge Spanier meistens nur befristet angestellt werden. Im Schnitt hätten sie 5 Zeitverträge pro Jahr. Junge Spanier erreichen so keine Stabilität. Sie brauchen Sicherheit, um zum Beispiel eine Familie gründen zu können. Stattdessen hangeln sie sich von einem Zeitvertrag zum nächsten. Das erzeugt eine gewaltige Unsicherheit. Nur jeder dritte junge Arbeitnehmer in Spanien ist festangestellt. In der Eurozone ist es im Schnitt jeder zweite. Dass spanische Firmenverträge problemlos befristen können, macht die Arbeitsmarktreform von 2012 möglich. Die damals konservative Regierung wollte damit die Wirtschaft in den Krisenjahren ankurbeln. Unter anderem bekamen Arbeitgeber auch das Recht, Beschäftigten leichter zu kündigen. Die Zentralbank macht in ihrer Studie diese Reform für die Entwicklung der Gehälter hauptsächlich verantwortlich. Und sie warnt, wenn die Politik nichts unternehme, werde sich die Lage noch verschärfen.
Junge spanische Beschäftigte verdienen weniger als vor 10 Jahren und sie können über den folgenden Beitrag vermutlich nur den Kopf schütteln. Der führt uns zu den deutschen Sparkassen. Deren Vorstände können sich kaum über ihr Einkommen beklagen, denn die Zahl der Einkommensmillionäre unter ihnen steigt. Einzelheiten von Konrad Busen.
40 Einkommensmillionäre finden sich im Bericht von finanzszene.de, dem Newsletter, der in Finanzkreisen viel gelesen wird und einen guten Ruf genießt. Bei mindestens 40 deutschen Sparkassenmanagern belaufen sich die Bezüge auf mehr als 1 Million Euro. 2 Führungskräfte der Kreissparkasse Köln und ein Vorstand der Sparkasse Duisburg bekommen sogar mehr als 2 Millionen Euro pro Jahr. Dabei dürfte die tatsächliche Zahl der Einkommensmillionäre unter Deutschlands Sparkassenmanagern noch über die von finanzszene.de gefundenen Fälle hinausgehen. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen lassen sich genaue Gehaltsstrukturen nur bei den Instituten in Nordrhein-Westfalen und bei einigen weiteren ganz wenigen Großsparkassen Deutschlands nachvollziehen. Die Gehälter der Sparkassenchefs waren zuletzt vor einigen Jahren in die Diskussion geraten. Damals war allerdings kein Vorstand über 1 Million pro Jahr hinausgekommen. Wie viel die Vorstände verdienen, ist auch deswegen von Bedeutung, weil die Erträge der Sparkassen aufgrund der Niedrigzinsen seit Jahren sinken. Viele Sparkassen schließen Filialen, fusionieren und bauen Personal ab.
Bei der Bundesagentur für Arbeit herrschte zuletzt ein Machtkampf im Vorstand und nach der Trennung von Personal- und Finanzchefin Valerie Holzbohr ist nun der stellvertretende Vorsitzende Peter Klever zurückgetreten. Mehr dazu in den Wirtschaftsmeldungen mit Jessica Sturmberg.
Holzbohr, die bisher einzige Frau im Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, hatte am vergangenen Freitag nach nur 2 Jahren im Amt vorzeitig ihren Posten räumen müssen. Eine Mehrheit des Verwaltungsrats hatte die Abberufung beschlossen. Drahtzieher soll nach Informationen aus dem Umfeld des Verwaltungsrats Peter Klever, Vertreter von der Arbeitgeberseite, gewesen sein. Holzbohr soll demnach Klevers Erwartungen nicht erfüllt haben, ein Gegengewicht zu Agenturchef Detlef Scheele von der SPD zu bilden. Nach Klevers Rücktritt will der Arbeitgeberverband jetzt seinen Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter in den Verwaltungsrat schicken. Und zu einer anderen Personalie. Die niederländische Regierung macht sich stark für den früheren Finanzminister und Chef der Eurogruppe, Jeroen Dijsselbloem, als neuer Chef des Internationalen Währungsfonds IWF und damit als Nachfolger für Christine Lagarde, die an die Spitze der Europäischen Zentralbank rücken soll. Der Chef des Münchner IFO-Instituts, Clemens Vogt, hält Dijsselbloem für eine gute Wahl. Dijsselbloem sei wie Lagarde jemand, der vor allem große politische Erfahrung mitbringt und weniger Spezialwissen. Aber
ich würde dem Herrn Dijsselbloem das schon zutrauen, dass er diese Aufgabe erfüllen kann. Er hat ja durch seine Tätigkeit in der Eurozone doch erhebliche Erfahrung auch mit Ländern, die Probleme haben. Er war nicht immer so der ganz große Diplomat, aber ist letztlich doch auch auf allen Seiten geschätzt und akzeptiert,
sagt der IFO-Chef Clemens Vogt hier im Deutschlandfunk. Nachdem es kurzzeitig so aussah, als wenn es um den Münchner Beleuchtungshersteller Osram eine Bieterschlacht geben könnte, hat sich der vergleichsweise kleine österreichische Halbleiterkonzern AMS wieder zurückgezogen und die 2 US-Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle wollen die Übernahme von Osram nach Plan weiter verfolgen, das Unternehmen nach dem Kauf von der Börse nehmen. Die beiden US-Investoren wollen 35 Euro je Aktie bieten, was einem Gesamtpreis von knapp 3,4 Milliarden Euro entspricht.
Wirtschaftsnachrichten von Jessica Sturmberg. Monatelang wurde gestreikt und demonstriert, doch am Ende half alles nichts. Ende 2014 stellte der Autobauer Opel seine Produktion in Bochum in Nordrhein-Westfalen ein. Auf einen Schlag gingen rund 6.000 Arbeitsplätze verloren und zurück blieb eine 70 Hektar große Fläche ohne Jobs und verlassen. Aber es dauerte nicht lang, bis das Bochumer Opel-Gelände wiederbelebt wurde. Die Posttochter DHL hat sich beispielsweise angesiedelt. Wie sieht es jetzt, knapp 5 Jahre nach dem Opel aus dort aus. Vivien Leue hat sich für uns umgeschaut.
Wir schauen jetzt auf DHL. DHL war unser erster Investor, der hier auf der Hauptfläche investiert und auch das erste Grundstück gekauft hat.
Jürgen Schauer zeigt aus dem Fenster im 5. Stock des ehemaligen Opel-Verwaltungsgebäudes in Bochum auf ein weitläufiges Gelände. Dieser denkmalgeschützte Verwaltungsbau ist eines der wenigen Gebäude, die hier auf dem ehemaligen Opel-Produktionsgelände noch an den Autobauer erinnern.
Es war für uns wesentlich, dass DHL das so frühzeitig gemacht hat, weil das war auch eine Signalwirkung für viele andere Investoren.
Der Sprecher der Perspektive Bochum 2022, der Gesellschaft, die dieses Gelände aktuell managt und entwickelt, sagt das nicht ohne Stolz. schon Mitte 2015, nur wenige Monate nachdem in Bochum die letzten Autos produziert wurden, unterschrieb DHL den Kaufvertrag für diese Teilfläche des Geländes. Mittlerweile steht hier nun das Gebäude für ein hochmodernes Paketzentrum. Zurzeit wird die Technik eingebaut.
Weil es sind halt sehr maschinelle, sehr Hightech-Abläufe, um 50.000 Pakete in der Stunde neu zu sortieren.
Im kommenden Jahr soll die Anlage an den Start gehen, mit bis zu 700 Beschäftigten. Hinzu kommen noch einmal ähnlich viele Menschen in anderen neu angesiedelten Betrieben und Institutionen, erklärt Rolf Heyer, Geschäftsführer der Bochum-Perspektive 2022.
Sodass wir im Sommer nächsten Jahres schon davon ausgehen können, dass wir zwischen 1500 und 1600 Arbeitsplätze auf dem Gelände haben.
Es sind noch nicht so viele wie damals bei Opel. Aber trotzdem ist Heyer zufrieden, denn das sei ja erst der Anfang. Der Städteplaner sitzt etwa 10 Autominuten vom ehemaligen Opel-Gelände entfernt in einem Büro in der Bochumer Innenstadt.
Als nach Nokia Opel dann auch sagte, ich mach zu, war das schon eine gewisse depressive Stimmung und es musste ja sowas wie Trauerarbeit auch von einer Stadtgesellschaft geleistet werden.
Etwa 6.000 Arbeitsplätze fielen allein durch Opel damals weg. Rolf Heyer und sein Team haben es allerdings schnell geschafft, die Stimmung zu wenden.
Hin zum, das kann ja auch eine Chance sein.
In einem ersten Schritt wurde das Gebiet umbenannt. Es heißt jetzt Mark 51.7 in Anlehnung an die geografischen Koordinaten der Fläche. Und es soll anders als bisher kein geschlossenes Betriebsgelände mehr sein, sondern offen zugänglich.
Wir werden die 70 Hektar, die wir auf Mark 51.7 haben, auch nicht wieder zu 97% versiegeln. Fast 40% der Fläche werden Grünfläche werden,
erklärt Heyer.
Aber es wird natürlich auch darum gehen, dass sie bestimmte Infrastrukturen auf dem Gelände haben. Das reicht vom Fitnessstudio bis zum Bolzplatz, dass sie eine Betriebskindertagesstätte haben.
Neben DHL werden sich Unternehmen aus dem Dienstleistungsbereich, dem Handel, der Produktion und der Forschung hier ansiedeln. Auch die Ruhr-Uni Bochum will auf dem Gelände präsent sein.
Was wir an Arbeitsplätzen erwarten, das reicht halt von den Menschen, die bei DHL an der Sortieranlage stehen oder LKWs beladen, bis hin zu Forschern im Max-Planck-Institut, die Weltniveau haben.
Dass sich das Gelände so gut und relativ schnell entwickelt, liegt laut Heyer unter anderem daran, dass die gesamte Stadtspitze diese Entwicklung mitträgt.
Dazu gehört auch, dass die Bauanträge, wenn sie sich stellen, dann auch zügig bearbeitet werden. Aber insgesamt die Stadtverwaltung auch von der Grundstimmung dabei ist zu sagen, Bochum ist eine Ermöglicherstadt. Das spüren die Investoren.
Einer dieser Investoren ist Norbert Hermanns, Geschäftsführer des Aachener Projektentwicklers Landmarken AG.
Diese Aktivität ist ein Symbol eigentlich, wie das Ruhrgebiet heute mit sich umgeht. Man packt die Dinge an, man will einfach was in Bewegung setzen.
Die Landmarken AG hat unter anderem das ehemalige Opel-Verwaltungsgebäude gekauft, außerdem noch weitere Flächen auf dem Gelände. Das Unternehmen vermietet die neuen Gewerbeeinheiten unter anderem an die Ruhr-Uni oder den Online-Händler babymarkt.de.
Vivien Leue berichtete. Er war Manager und Minister. In Nordrhein-Westfalen nannte man ihn auch einen Ruhrbaron. Der frühere Bundeswirtschaftsminister Werner Müller. Er arbeitete für RWE, wurde parteiloser Minister im zweiten Kabinett von Gerhard Schröder und später übernahm er den Vorsitz der Ruhrkohle AG. Eine Karriere in Wirtschaft und Politik also. Nun ist Werner Müller im Alter von 73 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Ein Nachruf von Jörg Marksteiner.
Von seiner Berufung als Bundeswirtschaftsminister war Werner Müller selbst überrascht. 24 Jahre hatte er als Energiemanager für RWE und den E.ON-Vorgänger Faeber gearbeitet, als er 1998, kurz nach dem Wahlsieg von Rot-Grün, aus dem Radio erfuhr, dass ihn Gerhard Schröder ausgewählt hat.
Er hatte angerufen an einem Montag, ich soll mittags mal in Bonn sein. Und ich habe vergessen zu fragen, warum, weil ich sollte so schnell kommen. Und als ich dann im Auto saß, hörte ich, ein gewisser Herr Stollmann wäre weg und ich wäre jetzt Minister. Das hat mich dann ein bisschen überrascht.
Der Unternehmer Jost Stollmann hatte kurzfristig abgesagt. Müller sprang ein, um seinen Freund, den neuen Bundeskanzler, nicht hängen zu lassen.
Wir hatten schon mal im Frühjahr 98 darüber gesprochen, da hatte ich ihm gesagt, dass ich sowas dezidiert im Leben nicht machen würde. Es hat unserer Freundschaft keinen Abbruch getan und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Werner Müller war der erste Bundeswirtschaftsminister ohne Parteibuch, der zwar mit der SPD sympathisierte, ihr aber nicht angehörte. Daran mussten sich damals auch die Medien erst gewöhnen.
Als ich frisch anfing, stand da immer Müller Klammer auf SPD Klammer zu. Ich meine, das war ja nun dezidiert falsch. Und dann habe ich mal bei der Tagesschau da angerufen und gesagt, dass sie das doch bitte richtig schreiben sollten, und fortan blieb es dann Müller parteilos.
In der Öffentlichkeit trat der großgewachsene Müller betont gelassen auf. Meist elegant im klassischen grauen Dreiteiler, eine Packung Zigarillos in Griffweite, blieb er in seinem leicht brummelnden Ton stets sachlich, allerdings mit Spaß an guten Pointen und einem trockenen Humor. Hektik oder die im Politbetrieb übliche Selbstinszenierung blieben dem großen Klavierfreund fremd.
Immer bei der Frage, was hassen Sie am meisten, antworte ich Stereotyp Stehempfänge und Bälle.
Entspannt im Umgang, aber beharrlich in der Sache und durchsetzungsstark sorgte Müller dafür, dass im Jahr 2000 das 67 Jahre alte Rabattgesetz endgültig gestrichen wurde. Und für Rot-Grün verhandelte der Volkswirt und promovierte Sprachwissenschaftler mit der Industrie die Eckpunkte für den Ausstieg aus der Atomenergie. Heftige Kritik gab es, als der in Essen geborene und im Emsland aufgewachsene Müller nach seiner Ministerzeit 2003 wieder zurück in die Industrie wechselte. An die Spitze des Zechenbetreibers RAG, der früheren Ruhrkohle. Doch Müller merkte schnell, dass er das politisch gewollte Ende des subventionierten heimischen Steinkohlebergbaus nicht aufhalten konnte. So wurde er zum Architekten des Ausstiegs. Es war Müllers Idee, die firmeneigenen Kraftwerke, Immobilien und Chemiewerke abzutrennen, an eine Stiftung zu übertragen und dann unter dem Namen Evonik zu verkaufen oder an die Börse zu bringen. Mit den Einnahmen werden ab 2019 die Ewigkeitskosten der Kohleförderung bezahlt, wie Bergschäden oder das Abpumpen von Grubenwasser. Im Dezember 2012 übernahm er dann mit 66 Jahren selbst den Vorsitz der von ihm entworfenen RAG-Stiftung. Sie bleibt sein Vermächtnis ans Ruhrgebiet.
Jörg Marksteiner war das mit einem Nachruf auf den früheren Bundeswirtschaftsminister Werner Müller. Und damit zur Wirtschaftspresseschau. Vor allem kommentiert heute wird das gesunkene Wirtschaftswachstum in China wegen des Handelskonflikts mit den USA.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt: Ordnungspolitisch macht Chinas Regierung in jüngster Zeit vieles richtig, um den Zollattacken des amerikanischen Präsidenten zu begegnen. Ein riesiges Konjunkturpaket wie nach der Weltfinanzkrise vor 11 Jahren hat China nicht geschnürt. Bisher weigert Peking sich standhaft, den sinkenden Autoabsatz mit hohen finanziellen Anreizen auf Kosten der Umwelt zu retten. Doch Chinas Wirtschaft wächst so langsam wie seit 27 Jahren nicht mehr. Häufen sich die Krisenzeichen, könnte die Regierung doch versucht sein, mit noch mehr Straßen, Flughäfen und subventionierten Autos das Land zu retten. Inzwischen ist auch in Peking angekommen, dieser Handelskrieg ist von Dauer, meint die Tageszeitung Taz. Selbst wenn Präsident Trump in etwas mehr als 1,5 Jahren nicht wiedergewählt werden sollte, auch die Demokraten dürften an einem konfrontativen Kurs mit China festhalten. Vielen in den USA geht es schon lange nicht mehr nur um faire Marktzugänge, ausgeglichene Handelsbilanzen und die Einhaltung von Urheberrechten. Ihnen geht es um den Bestand ihrer Nation als führender Weltmacht. Die Welt steht erst am Beginn dieses Konflikts zweier Giganten. Wieder einmal hat die Gewerkschaft Verdi die Mitarbeiter von Amazon zum Streik aufgerufen. Die Neue Osnabrücker Zeitung glaubt: Mit dem Fokus auf einen Einzelhandelstarifvertrag für Amazon-Mitarbeiter tut die Gewerkschaft sich und ihren Mitgliedern keinen Gefallen. Amazon ist ein Versandhändler, aber vor allem Logistikdienstleister, um eigene Produkte sowie jene kleiner Unternehmen, die über den Marktplatz verkauft werden, versandfertig zu machen. Der Mitarbeiter ist Logistiker, ohne Beratungstätigkeit oder Kontakt zum Kunden. Dass Amazon seine Mitarbeiter also entsprechend ihrer Tätigkeit bezahlt, ist nachvollziehbar und konsequent.
Und das war die Wirtschaftspresseschau. Damit endet Wirtschaft am Mittag. Nach den Nachrichten geht's weiter mit Deutschland heute. Da ziehen wir eine Bilanz der rot-roten Landesregierung in Brandenburg. Dann im Studio hier ist Ute Meier. Mein Name ist Sina Fröndrich.